Letztes Mal, für die, die es verpasst haben, hört es euch nach, haben wir über sexuelle Reinheit gesprochen, also es ging um Sexualität und ich glaube, das ist ein ganz heißes Thema, vor allem für junge Leute, da ja sie noch nicht verheiratet sind und vielleicht kurz vor der Ehe stehen, vielleicht ist der Weg noch ein langer, aber auf jeden Fall sei guten Mutes, Gott ist mit dir und er stärkt dich in den Momenten, wo du schwach bist, Amen. Und es ist eine gute Sache, wirklich sich reinzuhalten. Ich habe davon gesprochen, dass wir, wenn es ums Wasser geht, wenn es ums Essen geht, wenn es um Säfte geht, dass es uns wichtig ist, dass es rein ist. Nicht abgestanden, nicht verschimmelt, nicht irgendwelche Fussel drin. Ja, aber oft ist es mit unserer Sexualität ganz anders. Da ist es okay, wenn das total verschmutzt ist. Aber ich sage euch eins, wenn du in die Ehe gehst und denk darüber jetzt schon nach als Single, denk an den, den du irgendwann mal heiraten wirst. Möchtest du, dass der eine Suppe ist, wo gerade eine Katze schön reingekackt hat? Oder möchtest du, dass er was richtig Reines und Sauberes bekommt? Also da lohnt es sich wirklich nachzudenken, weil bei einer Ehe geht es nicht um einen selbst, sondern da geht es tatsächlich um den anderen. Stellt euch das mal vor. Es geht nicht um dich. Aber zu oft sehen wir, dass Menschen in eine Beziehung gehen, um ihrer selbst willen, um ihre eigenen Probleme zu lösen, anstatt diese Haltung zu haben, ich möchte mich geben und es geht hier eigentlich um den anderen. Gut, diese Haltung haben wir und wir hatten so einige interessante Predigten. Wir hatten eine Predigt über Demut und da haben wir gehört, dass wir eigentlich Humus sind, Humus. Daher stammt das Wort Demut, Humus bedeutet Staub, Erde. Also du bist aus dem Staub genommen und zu Staub wirst du wieder. Das ist dein Stand, erkenne, wer du bist. Wer denkt, dass er größer ist oder niedriger ist, hat ein Problem mit Stolz. Also Demut bedeutet zu wissen, was dein rechtmäßiger Platz ist. Auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, kann ich nur empfehlen, die sich nochmal anzuhören. Und dann hatten wir unter anderem auch eine Botschaft über Umkehr. U-Turn, ja, das ist der Name unserer Jugend. Was bedeutet es wirklich, umzukehren und Jesus nachzufolgen? Nicht nur von der Ferne auf Jesus zu schauen und zu sagen, hey, der ist ganz cool und ich feiere den, sondern wirklich ihm nachzufolgen, direkt an ihm dran zu sein. Was bedeutet Umkehr? Auch das könnt ihr nochmal nachhören. Und heute wird es um eine ganz persönliche Botschaft, es wird um was ganz Persönliches gehen. Ich glaube, dass jeder von uns schon mal einen geistlichen Höhenflug hatte. Wer hatte denn schon mal so einen geistlichen Höhenflug? Wo du sagst, ey, ich war so oben auf der Wolke 7, ich war ganz nah an Gott dran, ich war so leidenschaftlich in meiner Beziehung zu Gott. Ey, gerade zu der Zeit, als ich mich so frisch für Jesus entschieden habe, ich habe gebrannt für Jesus, ja. Und ich konnte es gar nicht erwarten, dass ich am nächsten Tag aufstehe und die Bibel lese und meine Zeit mit ihm habe, Worship anhöre, in die Gemeinde gehe. Und ich habe alles aufgesaugt wie so ein trockener Schwamm, wo gerade voll wie Wasser drüber gekippt wird. Ja, das ist so ein geistlicher Höhenflug und ich glaube, viele von uns haben genau das erlebt. Ich persönlich habe es auch erlebt. Es ist eine Sache, sowas zu erleben. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, sowas zu erleben. Ja, da schenkt Gott Gnade, sowas kannst du ohne weiteres erleben. Einen Höhenflug mal zu haben, ist eine Sache, aber dort zu bleiben, ist eine ganz andere Geschichte. Wirklich. Das Feuer anzuzünden ist eine Sache, aber das Feuer am Brennen zu halten, vor allem wenn der Wind mächtig weht oder wenn gerade dabei ist, die Luft, der Sauerstoff zu verschwinden, ja, dann ist es schwer, das Feuer wirklich zu halten, am Brennen zu halten. Und darum geht es heute. Wir sprechen über den Weg, wie du dein Feuer am Brennen hältst, wie du auf deinem Höhenflug bleiben kannst. Und das ist deine persönliche Zeit mit Gott, dein persönliches Gebetsleben. Persönlich, warum persönlich? Weil es etwas ist, das du tust und nicht ein anderer für dich tut. Es geht eigentlich gar nicht, dass du kommst mit der Einstellung, hey, heute werde ich wieder in die Gemeinde kommen, ich werde mir eine schöne Predigt anhören und ich hoffe, dass er was hier für mich tut. Aber ich kann dir nichts für dich tun. Du musst schon selber wirklich zu Gott kommen und wirklich ihn erleben. Es ist deine Beziehung zu ihm, nicht meine Beziehung zu ihm. Nicht meine ist deine Beziehung, sondern deine Beziehung ist deine Beziehung. Gebetsleben Persönlich, also es ist deine Sache, du musst es tun, und persönlich bedeutet im Endeffekt, Gebetsleben bedeutet im Endeffekt, dass es eine Zeit ist, wo du dich absonderst. Eine Zeit ist, wo du dich heiligst. Eine Zeit ist, wo du nur mit Gott bist und mit sonst keinem anderen. Und es ist nicht eine Aktivität, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist dein Leben, Gebetsleben. Es ist nicht eine Gebetsaktivität, die du mal anschaltest und wieder ausschaltest, sondern es ist wirklich ein Leben im Gebet. Wisst ihr, es ist ganz leicht, 3 Kilo abzunehmen innerhalb von 2 Wochen. Das schafft jeder von uns. Mal 2 Wochen ordentlich ins Fitnessstudio gehen, am besten recht wenig essen, vielleicht nur Gemüse, und es hältst du 2 Wochen lang durch und du denkst, du bist der Größte. Aber weißt du, was viel schwerer ist? Nach einem Jahr 3 Kilo abgenommen zu haben. Nach einem Jahr 3 Kilo abgenommen zu haben, das bedeutet, dass du gesunde Gewohnheiten etablierst, dass du dir einen Ernährungsplan zurechtlegst, der nicht nur eine Diät ist, sondern wirklich deine Ernährung umzustellen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also denk mal drüber nach, geistliche Fitness. Es ist so leicht, ins Fitnessstudio zu rennen. Es ist so leicht, mal einen Höhenflug zu haben, mal richtig Gas zu geben, 3 Kilo abnehmen. Ja, ich muss meine Figur für den Sommer bekommen. Du fängst im Juni an. Ja, und bis August schaut es einigermaßen passabel aus. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, ein Jahr lang das durchzuziehen oder 2 oder 3 oder 10 Jahre. Um gesund und fit zu bleiben, musst du gute Gewohnheiten etablieren. Wisst ihr, wir Christen sind richtig gut darin, schlechte Gewohnheiten abzustellen. Und wisst ihr, warum wir immer wieder in die schlechten Gewohnheiten fallen? Weil wir immer nur versuchen, sie abzustellen. Aber wir sollten uns mal damit beschäftigen, Gutes zu etablieren, anstatt immer nur Schlechtes aufzuhören. Weil wenn du etwas Schlechtes tust und deine Zeit damit verbringst und es dann nicht mehr tust, dann hast du eine Leere. Und diese Leere musst du füllen. Mit was füllst du diese Leere? Und das ist die Frage. Und deshalb sprechen wir heute über dieses Thema. Gute Gewohnheiten. Wir müssen Dinge kultivieren. Und dein geistliches Leben, dein Leben mit Gott, deine Beziehung mit Gott ist eben eine Beziehung. Und das ist kein Projekt, was du mal hast, was beginnt und aufhört, sondern Gott ist ewig und auch du wirst ewig leben. Das ist ein lebenslanger Prozess, kein Projekt. Du befindest dich in einer Beziehung mit Gott, die niemals enden wird. Und deswegen ist es so gut, auch in der Sache gute Gewohnheiten zu haben. Lasst mich kurz beten und dann fangen wir an. Könnt eure Augen schließen dazu. Vater im Himmel, ich möchte danken für diese Botschaft. Ich möchte danken dafür, dass du dich nach uns sehnst, dass du noch viel mehr als wir das wollen, dass du wirklich eine Beziehung zu uns willst. Und Herr, ich bete wirklich, dass wir das heute ergreifen, Herr, dass wir wirklich was mit an die Hand bekommen. Aber Herr, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Wir wollen nicht nur heute hier drin sitzen und das Wort aufnehmen, sondern wir wollen es auch wirklich umsetzen. Und wir beten, dass du uns dabei hilfst, in Jesu Namen. Amen. Gut, und jetzt stell dir mal die Frage, ist meine Beziehung zu Gott leidenschaftlich? Oder ist meine Beziehung zu Gott langweilig? Und stell dir die Frage und sei ganz ehrlich zu dir selbst und zu Gott. Empfindest du, dass du im Moment in einer Beziehung zu Gott stehst, wo du sagst, hey, da ist Leidenschaft drin, da ist Liebe drin, da ist ein Feuer dabei? Oder ist es mehr so ein Ding, ja, man lebt so vor sich hin mit Gott. Und er ist halt da und er existiert so nebenher. Und ich finde ihn ganz nett, ab und zu besuche ich ihn auch, aber ansonsten ist er nicht viel. Wie schaut es bei dir aus? Und ich finde, die Beziehung zu Gott kann man vergleichen mit einer Ehe zwischen Mann und Frau. Ich selbst stehe in der Ehe mit der Blanka, und wenn ich so über meine Ehe nachdenke, gab es Zeiten, wo wir richtig leidenschaftlich waren, aber es gab auch Zeiten, wo es nicht so leidenschaftlich war, wo es eher so ein trockenes Dahinleben ist. Und aber trotzdem vergleiche ich gerne die Beziehung mit Gott mit der Ehe, weil es eine Sache ist, du stehst mit Gott auf, du gehst mit Gott ins Bett, Gott ist eigentlich die ganze Zeit da und du diskutierst mit ihm über Dinge, ja, und er sagt dir Sachen, die dir unangenehm sind, und dann beschwerst du dich bei ihm. Also das ist so eine richtige Beziehung halt, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht die Beziehung zu deiner Mutter, die ist nicht vergleichbar mit Gott, sondern die Beziehung mit dem, den du so richtig liebst per Entscheidung. Und ich denke, dass viele Leute die Beziehung zu Gott vergleichen oder so sehen oder so leben, wie als würden sie zum Weihnachtsmann gehen. Ja, du gehst zum Weihnachtsmann, hockst dich auf seinen Schoß und sagst, hey Weihnachtsmann, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Wünsche. Wie schaut's aus, was kannst du machen? Dann fragt der Weihnachtsmann, warst du auch brav das Jahr über? Dann werden wir sehen, welche Wünsche wir erfüllen können. Okay, danke Weihnachtsmann, dann gehst du weg und dann hoffst du, dass die Geschenke kommen und die unterm Christbaum liegen. Und ich glaube, so, zumindest aus Gottes Sicht, stellt er sich nicht eine Beziehung zu dir vor. Er möchte nicht, dass du einfach nur brav bist und auf Geschenke wartest, sondern Gott möchte Leben teilen mit dir. Er möchte teilhaben an deinem Leben. Eine andere Frage. Was glaubst du, wer sehnt sich mehr nach einer persönlichen Beziehung? Du oder Gott? Das ist eine gute Frage. Was glaubst du? Sehnst du dich mehr nach einer persönlichen Beziehung zu Gott oder sehnt sich Gott mehr nach einer persönlichen Beziehung zu dir? Und die zweite Frage ist, wer braucht die persönliche Beziehung mehr? Wer braucht die persönliche Beziehung mehr? Brauchst du sie mehr oder braucht Gott sie mehr? Wenn ich so über mein eigenes Leben nachdenke, eigentlich brauche ich diese Beziehung zu Gott mehr, als er sie braucht. Aber ich bin mir sicher, dass sich Gott mehr nach mir sehnt, als ich mich nach ihm. Und das ist die Realität, in der wir uns alle befinden. Und man kann es vergleichen mit einer Mutter und ihrem Baby oder mit Eltern und ihrem Kind. Das Baby braucht die Eltern so viel mehr, als die Eltern das Baby brauchen. Aber die Eltern freuen sich so viel mehr über das Baby, als das Baby sich über die Eltern. Weil wenn ich mir jetzt zurückdenke, als ich ein Baby war, kann ich mich jetzt nicht erinnern daran, dass ich mich so gefreut habe, als ich meine Eltern gesehen habe. Ja? Aber ich sehe das immer wieder auf Bildern, wie meine Eltern, als ich ein kleines Baby war, so mich hochgehalten haben, mit mir irgendwelche Grimassen geschnitten haben. Die haben sich richtig gefreut, mich zu sehen. Ja, ist auch cool, oder? Dass Eltern sich freuen, dich zu sehen. Vielleicht hat sich das mittlerweile verändert. Ich hoffe, dass ihr wieder dahin kommt in eurer Beziehung zu euren Eltern. Und so wollen wir auch wieder dahin kommen in unserer Beziehung zu Gott. Aber weißt du was? Selbst wenn du weg bist, nicht täglich bei ihm bist, freut er sich trotzdem über dich. Und er gibt uns da einen Vorschuss an Freude, einen Vorschuss an Gnade und einen Vorschuss an Liebe. Weil das ist unser Gott. Wusstest du, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Die Bibel sagt in 2. Mose 34, 14, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und wenn wir dieses Wort Eifersucht sehen, dann dürfen wir dieses Wort Eifersucht nicht mit einer menschlichen Eifersucht verwechseln. Menschliche Eifersucht ist etwas, was aus einer bösen, schlechten, unsicheren, ängstlichen Intention entsteht. Aber die Eifersucht Gottes, er eifert wirklich um dich. Er will dich über die Maßen. Er wartet auf dich. Wusstest du, dass Gott nicht schläft, dass Gott nicht schlummert? Der ist die ganze Zeit wach und denkt sich, wann kommt der Manuel endlich wieder? Ich will mit dem Manuel Gemeinschaft haben. Wo ist der Manu? Ah, der ist wieder am Zocken. Oh, okay. Vielleicht muss ich die PlayStation kaputt machen. Manu, komm! Weißt du, ja, keine Ahnung, was Gott so denkt, aber ich weiß, dass er eifersüchtig ist, dass er möchte, dass wir ungeteilten Herzens mit ihm wandeln. Und wenn er sieht, dass mein Herz geteilt ist, wenn er sieht, dass ich mein Herz in andere Sachen mehr stecke als in ihn, dann ist er eifersüchtig. Und ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, wie das so ist. Ja? Wenn jetzt die Blanka irgendeinen besten Kumpel hätte und die ganze Zeit mit diesem besten Kumpel abhängt, glaub mir, da wird was passieren an der Stelle. Das würde ich niemals zulassen. Und ich würde auf jeden Fall mich bemerkbar machen an der Stelle. Und wenn ich mich bemerkbar mache in dieser Art und Weise, dann könnte das sehr gefährlich werden für den anderen. Also falls du irgendwie Gedanken in die Richtung hattest, don't mess with me, vergiss es, probier es gar nicht erst aus. Aber genau, weißt du, und so an der Stelle, ne, gehen wir wieder zurück, ja, Ehe, Beziehung, auch eine richtig gute Sache. Ja, nicht nur irgendwie einen Sexualpartner zu haben, jemand, mit dem du einfach schläfst, sondern er soll auch oder sie soll auch dein bester Freund, beste Freundin sein. Und Gott ist eifersüchtig. Und weil Gott eifersüchtig ist, kann er Lauheit niemals akzeptieren. Wisst ihr, es heißt, heiß oder kalt ist cool, aber den Lauen, den spuck ich aus. Den Lauen, den spei ich aus. Also Gott hasst es, Menschen um sich rum zu haben, die so tun, als ob. Menschen um sich rum zu haben, die 20% geben, anstatt 100% geben. Menschen, die geteilten Herzen sind. Menschen, die ihn suchen, wenn sie ihn brauchen, aber nicht suchen, weil sie ihn suchen wollen und weil sie ihn finden wollen. Und ich glaube, wenn das zu dir spricht oder zu mir spricht, du sollst dich jetzt nicht verdammt fühlen an der Stelle, sondern ich möchte damit sagen, das ist unser Gott, er brennt für dich. Und er wird es nicht zulassen, dass du lau bist. Also wird er alles tun, sich bemerkbar zu machen bei dir. Er wird alles tun, dir zu sagen, hey, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Bei dir schaut es momentan lau aus. Ich akzeptiere deine Lauheit nicht. Das ist dein Gott. Aber wir sind oft anders und wir akzeptieren Lauheit. Oft ist Gott eher so eine Art Geschäftspartner oder ein Kollege. Ja, und wir führen eine sehr oberflächliche Beziehung mit ihm. Aber Gott möchte eine richtig tiefe und intime Beziehung mit dir. Ich möchte heute mit euch in die Bibel gehen und ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, die ist im 2. Mose geschrieben, und zwar im Kapitel 16. Und da geht es um ein Wunder und dieses Wunder taucht 14.600 Mal auf. Ja? Dieses Wunder ist ein Wunder, welches am wenigsten gesehen wird von allen Wundern. Ja, wir kennen viele Wunder, wir kennen Heilungswunder von Jesus, kennen alle möglichen, wie er die 5.000 gespeist hat. Aber dieses Wunder wollen wir heute anschauen und wie gesagt, schlagt es auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, 2. Mose 16 und wir lesen ab Vers 1. Steht, von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Kurze Hintergrundgeschichte. 400 Jahre lang waren die Juden in Gefangenschaft in Ägypten. Und dann irgendwann kam der brennende Dornbusch und Moses wurde gerufen und Moses aus Midian 40 Jahre dort und hat sich um die Schafe gekümmert, wurde nach Ägypten geschickt, um den Pharao zu konfrontieren und ihm zu sagen, hey, lass mein Volk ziehen. Moses ist im Haus des Pharaos aufgewachsen und Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Und am Schluss gab es die Plagen und aufgrund der Plagen ist dann irgendwann Israel gegangen und Israel konnte ausziehen und sind dann auf wundersame Art und Weise wirklich in die Wüste gelangt und Gott wollte sie in ein verheißenes Land bringen und jetzt stehen sie gerade in der Wüste nach 400 Jahren Gefangenschaft, endlich frei, sie stehen in der Wüste und sind mit Gott unterwegs und Moses ist ihr Anführer. Das ist die Geschichte, Vers 2. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Und ich finde es total amüsant, weil an der Stelle sehen wir hier, die Israeliten sind endlich rausgekommen aus Ägypten. Das war das Gebetsanliegen Nummer 1 für jeden Juden, der damals gelebt hat. Hol mich raus aus Ägypten, ich möchte nicht mehr in der Sklaverei sein. Und jetzt sind sie in der Wüste, sie sind raus aus Ägypten. Gott hat das Gebet beantwortet. Und sie fangen an, sich zu beschweren und sagen, Herr, ich will wieder zurück nach Ägypten. Es ist so schwierig hier in der Wüste, wir haben so wenig Essen und es war so toll in Ägypten. Da hatten wir Fleisch zu essen, da gab es mehr als genug. Ich will zurück ins Gefängnis, zurück in die Sklaverei. Ist es nicht interessant, dass wir genauso sind? Dass wir heute für eine Sache beten und wir bekommen es und dann morgen sagen wir, hey, ich will es doch nicht und ich will wieder zurück. Oft sind wir so. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, sieh, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Ist das nicht eine coole Sache? Brot vom Himmel und es regnet Brot vom Himmel. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Also Gott sagt, ich lasse Brot vom Himmel regnen. Und das ist dieses Wunder. Wusstest du, dass Gott jeden Tag Brot vom Himmel regnen ließ für Tausende von Juden? Jeden Tag hat er Brot vom Himmel regnen lassen. Und an einem Tag, am Freitag, heute, hat er dann immer die doppelte Portion regnen lassen, weil sie am Samstag nicht arbeiten sollten und nicht sammeln sollten. Also konnte das Volk Israel wöchentlich immer am Freitag die doppelte Menge an Manna sammeln, damit sie genug haben, auch am Samstag. Vers 17. Und die Israeliten taten es und sammelten einer viel, der andere wenig. Aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Also ihr seht, jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Also keiner hat mehr gesammelt oder keiner hat weniger gesammelt. Und die, die tatsächlich mehr gesammelt haben, weil sie für morgen ein bisschen was aufbewahren wollten, da ist das Zeug verfault und hat am Schluss gestunken und war eklig und nicht mehr genießbar. Aber an der Stelle, haltet es mal fest, jeder hatte gesammelt, so viel er wirklich benötigt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, die Lektion, die wir von der Geschichte lernen können, das, was uns Gott hier zeigen möchte, ist, dass tägliches Manna für uns bedeutet tägliche Beziehung mit Gott. Manna steht für das Wort Gottes. Manna steht dafür, das, was Gott dir sagt. Hast du tägliche Beziehung mit Gott? Wusstest du, dass selbst Bibellesen ein Ausdruck deiner Beziehung zu ihm ist? Das Bibellesen bedeutet, du beschäftigst dich mit dem, was er zu dir sagt und was er für dein Leben hat. Also das bedeutet, jeden Tag musste dieses Volk rausgehen und jeder musste selbst rausgehen. Es hat nicht funktioniert, dass jetzt der Nathan für mich rausgeht und für mich das Zeug sammelt, sondern der Nathan musste für sich sammeln. Und das, was er für sich gesammelt hat und für sein Haus, das hat auch ausgereicht. Und ich müsste dann eben für mich selbst sammeln gehen. Und wenn ich nicht sammeln gehe, dann habe ich nichts zu essen. Also Gott möchte, dass wir täglich zu ihm kommen. Dass wir täglich von ihm nehmen. Dass wir täglich uns aufmachen und das sammeln, was er für uns bereitet hat. Und man würde sich denken, das ist doch eigentlich total verschwenderisch. Jetzt versuch dich mal in Gottes Lage zu versetzen. Du bist Gott und du hast da ungefähr 2 Millionen Juden, Pi mal Daumen, keine Ahnung, ja, und dann gibst du denen täglich was zu essen. Warum hat Gott nicht gesagt, okay, weißt du was, ich werde einen Kühlschrank erfinden und ich werde ihnen einen Kühlschrank geben und dann können sie Manna sammeln und damit es nicht faul und schlecht wird, ne, haben sie einen Kühlschrank, da halten sie das kühl und können es am nächsten Tag auch noch essen. Oder warum hat er nicht irgendwelche Lagerhallen bauen lassen, ja, wo sie das ganze Zeug haben sammeln können? Gott ist ein total verschwenderischer Gott. Gott möchte dir jeden Tag das Beste geben. Jeden Tag möchte er dir das Neueste geben, das Schönste geben. Er möchte nicht, dass du von dem Manna von letzter Woche isst, sondern er möchte, dass du von dem Manna von heute isst. Er möchte mit dir täglich, sagt mal alle täglich. Täglich will er mit dir Gemeinschaft haben. Täglich möchte er dir etwas geben. Täglich will er dir was geben. Aber warum hat Gott es gemacht? Warum hat Gott täglich gegeben? Wollte Gott sein Volk kontrollieren? Oder wollte Gott sein Ego aufpolieren, sagen, hey, du musst mich sehen jeden Tag, hey, schau her, wie cool ich bin, ich kann dir Brot geben, ich kann es dir auch nicht geben, ich bin der Mann. Glaubst du, dass das Gottes Einstellung war? Oder glaubst du nicht, dass Gott ein Herz hatte für Israel? Da haben sie sich beschwert. Oh, in Ägypten war es viel schöner, in der Sklaverei war es viel schöner. Und Gott antwortet sogar auch dieses Gebet. Beantwortet auch dieses Gebet. Und obwohl das eigentlich ein Gebet war, das nicht im Willen Gottes war, eine Beschwerde war, hat Gott sich trotzdem darauf eingelassen und hat sie versorgt, auch in der Wüste. Und vielleicht befindest du dich mit Gott gerade in der Wüste. Vielleicht erlebst du gerade so eine Wüstenzeit. Vielleicht ist es richtig trocken um dich rum. Und vielleicht bist du schon richtig ausgehungert und dein Bauch ist schon ganz aufgebläht, weil du schon ewig nichts mehr gegessen hast. Gott möchte, dass du isst. Gott freut sich daran, wenn es dir gut geht. Und er weiß, damit es dir gut geht, brauchst du ihn. Du brauchst ihn. Du brauchst nicht deine Freunde. Du brauchst nicht deine Eltern. Du brauchst keine Kohle. Du brauchst nichts, was dir diese Welt geben kann. Alles, was du brauchst, um wirklich, wirklich zufrieden zu sein, ist er, ist Gott. Gott weiß das. Für Gott ist es kein Geheimnis. Für uns ist es eigentlich auch kein Geheimnis. Wir hatten das auch schon mal so erkannt. Aber wisst ihr, wie das so ist mit Geheimnissen? Wenn sie sich offenbaren, sind sie da. Aber wenn du länger nicht mehr reinschaust, sind sie wieder weg. Und es ist wieder ein Geheimnis. Also bedeutet es wirklich, jeden Tag dieses Geheimnis zu lüften, jeden Tag sich darin zu leben, was er dir gibt. Wir Menschen, wir kommen in schlimme Situationen und ich als Pastor, ich kriege das sehr häufig mit, zu mir kommen sehr viele Leute, die Probleme haben und ich musste schon viele Leute in ihren schwersten Zeiten auch unterstützen und begleiten. Ich kann mich erinnern an einen Mann oder eine Familie, deren Sohn gestorben ist, der war noch recht jung, der ist gegen den Baum gefahren, das Auto ist in Flammen aufgegangen, er ist total verbrannt gewesen und es war eine richtig schwere Zeit für diese Familie und ich kann mich noch erinnern, dass der Vater von diesem Jungen, ich bin an dem Sonntaggottesdienst zu ihm hin und wollte eigentlich nur mein Beileid wünschen. Und dann fing der an, bitterlich zu weinen und hat in meinen Armen geschrien. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und oft ist es für mich so, ey, wenn Leute einen schlimmen Moment haben, ne, was soll man da sagen? Ne? Was willst du denen geben? Wie willst du denen helfen? Und natürlich hat man so als Pastor seine Worte bereit, man hat so seine paar Sachen, ja, seine typischen Floskeln. Ja, hey, ich möchte dich ermutigen, hey, das wird gut und Gott ist mit dir und was weiß ich, was man da alles sagt. Manchmal ist Schweigen besser. Aber gut, man hat also seine ermutigenden Worte und wisst ihr, was mir dann aufgefallen ist, als ich dann immer heimgegangen bin, habe ich mir gedacht, meine Zeit, jetzt stell mal vor, du bist in dieser Situation, stell mal vor, dein Sohn ist gerade gegen den Baum gefahren, der ist noch recht jung und alles geht in Feuer auf, er ist weg für immer. Würde ich das ertragen können? Würde ich da durchgehen können? Würde ich eigentlich das, was ich gerade dieser Person gegeben habe, würde ich das selber empfangen können? Kann ich da wirklich selbst auch durchgehen? Und dann habe ich oft gemerkt, ich würde mein eigenes Produkt nicht kaufen. Das, was ich anbiete, würde ich selbst nicht kaufen. Und dann realisiere ich, und da hat auch Gott zu mir gesprochen, ja, du kannst es nicht, du kannst da nicht durchgehen. Dir ist diese Gnade jetzt im Moment nicht gegeben, aber dieser Person ist die Gnade gegeben. Und diese Person wird da durchgehen können. Und so ist es mit dem Manna. Gott gibt dir genau das, was du brauchst. Er gibt dir Gnade genauso viel, wie du seine Gnade auch gerade brauchst. Und vielleicht brauchst du im Moment viel, 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 viel mehr Gnade als ich. Vielleicht bist du in einer viel heftigeren Situation als ich. Vielleicht hast du viel mehr Hunger als ich. Also wirst du mehr sammeln. Aber am Schluss wird es genau ausreichen für dich und am nächsten Tag wird nichts mehr übrig bleiben von dem Manna. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade überreich. Jetzt stell dir mal vor, du hast so viel Sünde, dann hast du so viel Gnade. Hast du so viel Sünde, hast du so viel Gnade. Hat jetzt der eine mehr Gnade als du? Nein, jeder hat so viel, wie er braucht. Gott kennt deine Nöte, Gott kennt deine Umstände. Er weiß ganz genau, durch was du läufst und durch was du gehst. Und er wird niemals dir mehr aufbürden, als dass du ertragen könntest. Er wird dir Gnade schenken, so viel, wie du benötigst. in den Zeiten, wo du es auch brauchst. Zweiter Mose 16, Vers 21, sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte, wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Also was ich hier sagen möchte ist, dass, und das werden wir hier gleich anzeigen, Gott erwartet, was wir nicht erwarten und er gibt Gnade im Voraus. Nochmal, Gott erwartet, und das merkt euch bitte, hier steht's, Gott erwartet, was wir nicht erwarten und er gibt Gnade im Voraus. Wusstest du, dass Gott all das sieht, was du noch nicht siehst? Dass er all das hört, was du noch nicht hörst? Er weiß alles im Voraus. Gott weiß alles, durch was du bald durchgehen wirst. Vielleicht offenbart er dir nicht alles, aber er weiß alles. Gott weiß alles und deswegen gibt er dir Gnade im Voraus. Gott bereitet vor für dich, damit du durchgehen kannst. Gott weiß alles, er erwartet alles. Für ihn ist es keine Überraschung, wenn auf einmal ein Lieber um dich rum stirbt, wenn du auf einmal durch die Prüfung rasselst. Es ist nicht so, dass Gott sich wundert, wow, was? Er hat die Prüfung nicht bestanden. Was mache ich jetzt? Nein, Gott hat eine Antwort parat. Ja, weil Gott lernt, Gott macht seinen Job, Gott macht seine Arbeit, weil er sich sehnt nach dir, weil er dich liebt. Gott weiß immer Bescheid, er weiß immer, er hat immer die Antwort. Er wird immer zur rechten Zeit zu dir sprechen. Im Vater unser, da lesen wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn wir das lesen, denken wir oft an natürliche Dinge. Wir denken an ein Haus. Ja, hey, ich habe ein Haus, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe täglich was zu essen. Ja, und darüber hinaus habe ich sogar mal hier eine Pizza, mal da was, mehr als genug eigentlich, ja. Aber wusstest du, dass dieses gib uns unser tägliches Brot nicht nur auf Natürliches beschränkt ist, sondern vor allem auch auf Geistliches? Gott gibt dir mehr als genug. Gott gibt dir Weisheit, wo du Weisheit benötigst. Gott gibt dir Geduld, wo du Geduld brauchst. Er gibt dir Mut und Kraft. Gott gibt dir Liebe. Gott gibt dir so viel mehr als nur Natürliches. Lass uns wirklich ausstrecken nach den geistlichen Dingen. Gott, gib mir Weisheit, um mit dieser Situation richtig umzugehen. Gott, gib mir Geduld, weil ich kann es aus eigener Kraft nicht schaffen. Es bedarf ein Wunder von dir. Lass mich wirklich ausharren, bis das Wunder kommt. Helf mir, Gott, geduldig zu sein. Schenk mir Geduld in der Sache. Herr, gib mir Demut. Gib mir Demut, wenn jetzt hier mich ein Bruder kritisiert oder sowas. Oh ja, oder mir wieder jemanden Fehler aufzeigt. Herr, gib mir Demut. Lass mich ein demütiges Herz haben, das richtig mit der Sache umzugehen. Im 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles, sagt mal alle, alles. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also Gott hat uns alles zum Leben gegeben. Gott hat dir alles, nicht 50%, 80%, er hat dir alles gegeben. Er hat alles dir gegeben. Aber wo gibt er dir alle Dinge? In deiner persönlichen Gebetszeit. Das bedeutet, wenn du nicht alles empfängst, dann bist du zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ist Zeit, sich aufzumachen und Gott täglich zu suchen. Es ist Zeit, wirklich das Manna täglich aufzusammeln, täglich rauszugehen und es zu sammeln. Gott möchte von uns schon ein bisschen Aktivität an der Stelle. Der wird dir das Manna nicht ins Haus fliegen lassen, sondern es liegt außen und du musst rausgehen und es aufsammeln. Und vielleicht sagst du, hey, die Bibel lesen ist so hart, Gott. Ich habe keine Zeit für Bibellese, ich habe keine Zeit für irgendwelche sinnfreien Gebete. Ich habe keine Zeit, ey, so oft habe ich gebetet und Bibel gelesen, ganze 20 Mal in 2 Jahren und nichts ist passiert, Gott. Das ist zu schwer für mich. Aber deswegen reden wir ja von geistlicher Fitness. Es hat noch nie einer gesagt, hey, so easy im Fitnessstudio zu sein, so easy zu trainieren. Alles easy. Ich hatte noch nie einen Muskelkater in meinem Leben. Ich hatte noch nie Schmerzen beim Trainieren. Ich habe mich auch noch nie verletzt beim Trainieren. Noch nie ist da irgendwas, ist alles immer voll chillig und fast so wie auf der Couch. Das ist definitiv nicht so. Also, es hat keiner gesagt, dass es leicht wird. Und deswegen, und das würde hier auch gleich erscheinen, tägliches Manna erfordert tägliche Anstrengung. Tägliches Manna erfordert tägliche Anstrengung. Wusstest du, dass im Wort Leidenschaft Leiden mit beinhaltet ist? Also nochmal, ist deine Beziehung zu Gott langweilig oder ist sie leidenschaftlich? Okay, wenn sie im Moment langweilig ist, dann eine andere Frage. Möchtest du, dass deine Beziehung zu Gott langweilig oder leidenschaftlich ist? Wenn du möchtest, dass sie leidenschaftlich ist, dann fang an, auch dafür zu leiden. Fang an, dafür zu leiden, weil Jesus hat für dich gelitten. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus hat für dich den perfekten Ort verlassen und ist wirklich, wirklich, ich meine, der ist wirklich in den Dreck gegangen für dich. Und nicht nur, dass er in den Dreck, nicht nur, dass er Mensch wurde. Gott wurde Mensch. Ich meine, boah, was für eine Vorstellung. Aber darüber hinaus, er ist nicht nur Mensch geworden, sondern er ist der Niedrigste von allen Menschen geworden und hat sich als Verbrecher ans Kreuz hängen lassen. Obwohl er kein Verbrecher war. Aber wer ist der Verbrecher? Du und ich, wir sind die Verbrecher. Und Jesus hat gelitten für dich. Leidenschaft. Und weißt du was? Wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, ist nicht so, dass Jesus mal gelitten hat und es aufgehört hat. Jesus leidet heute noch für mich. Jesus leidet heute noch für mich, weil ich so oft untreu bin, weil ich so oft ihm die kalte Schulter zeige, weil ich so oft ihn einfach in den Stich lasse, weil ich so oft da seine Sehnsucht nicht befriedigen will. So oft, wo ich merke, ey, er liebt mich so viel mehr, als ich ihn liebe. Und er zeigt es in so einer Art und Weise, wie ich es ihm schon lange, noch nie gezeigt habe. Können wir so sein wie Gott? Nein, können wir nicht. Aber ich möchte sagen, es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott nicht leidet für dich. Gott leidet nach wie vor für dich. Jesus steht in der Fürbitte für dich. Wusstest du, dass Jesus da oben betet zu seinem Vater für dich? Hast du schon mal für jemanden gebetet? Weißt du, wie anstrengend es ist? Weißt du, wie hart es ist, auf den Knien zu sein für jemand anders? Weißt du, wie hart es war für meine Mutter, für mich zu beten, täglich zu beten für mich? Und kein Wunder zu sehen. Ich sag euch, meine Mutter hat kein Wunder gesehen. Sie hat nur einen frechen Jungen gesehen, der sein Ding durchgezogen hat. Und sie wusste, ich renne ins Verderben. Aber sie hat nicht aufgehört zu beten. Sie hat gelitten für mich. Da war wirklich echte Leidenschaft drin. Bin ich wirklich bereit, ey, und da geht's nur darum, dass ich jeden Tag mich aus meinem Haus bewege, mich aus meiner Komfortzone bewege, jeden Tag einfach nur sage, Herr, hier bin ich, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Hey, das ist alles, was Gott von uns verlangt. Und dann geht's nicht mal darum, dass wir Gott einen Gefallen tun, sondern es geht darum, dass wir eigentlich die Gesegneteren sind. Wir kriegen doch den Segen, nicht er in allererster Linie. Wir werden doch mehr gesegnet, weil er hat eh schon alles. Er braucht uns nicht, aber er will uns. Aber wir brauchen ihn. Und wenn du ihn nicht willst, dann fang an zu beten. Herr, schenke mir das Wollen und das Vollbringen. Weil er ist es, der das Wollen und Vollbringen schenkt. Oh ja, und dann werden wir übrigens wieder bei dem Manna. Da werden wir übrigens, allein wenn du dieses Gebet sprichst und vielleicht an der Stelle endlich mal ehrlich bist mit Gott, hör auf, so zu beten, als wärst du schon bei C. Fang an zu beten, als wärst du bei A. Weil Gott weiß ganz genau, wo du stehst. Ich möchte wirklich das heute in dein Herz hineinpredigen, dass du erkennst, diese Lektion, die wir aus dieser Geschichte lernen, jeden Tag rauszugehen und dieses Manna einzusammeln. Jeden Tag, ja, weißt du, es ist hart. Ich möchte nicht derjenige sein, der irgendwie im Zelt steht und mich wundere, warum es mir so schlecht geht und alle anderen, denen geht's gut. Alle anderen haben genug zu essen. Alle anderen, die haben Freude, die haben Geduld, die haben all die Früchte des Heiligen Geistes und ich stehe da und ich bin sauer. Also Gott, das geht eigentlich überhaupt nicht. Ja, also da stehe ich hier und du hast mir gewisse Dinge versprochen, aber irgendwie empfange ich nicht. Alles hast du gesagt, alle Dinge zum Leben gibst du mir und ich habe nichts. Ja, stehst du vor der Haustür. Du musst raus aus deinem Zelt. Du musst anfangen, das Zeug einzusammeln. Weißt du, Gott hat dir alles gegeben. Alles ist vorbereitet. Die Gnade ist da. Bist du bereit, das Zeug zu nehmen? Das ist eine Sache, beschenkt zu werden. Das ist eine andere Sache, das Geschenk auch auszupacken und dann zu benutzen. Und das größte Geschenk, was Gott dir je gegeben hat, ist seine Gegenwart. Er selbst ist das größte Geschenk. David, König David hat gesagt, Himmel und Erde mögen vergehen. Alles mag vergehen. Hey, nimm mir alles, was ich habe. Aber eins kann mir keiner nehmen und das ist Gott selbst. Gott ist mein Teil. Gott ist mein Erbe. Und ich möchte wirklich, dass wir genau diese Perspektive wieder neu gewinnen. Genau so das Leben und Gott und uns selbst, dass wir uns so betrachten. Es geht nur um Gott in diesem Leben. Es geht um nichts anderes. Um nichts anderes. Nur um Gott. Nur um Gott. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist Alpha und Omega. Er ist alles in allem. Zu ihm ist alles hingeschaffen worden. Jesus ist das Zentrum des Universums. Das Universum würde nicht existieren, wenn nicht Jesus gewesen wäre. Wir würden nicht mal atmen. Es geht um Gott. Und weißt du was, warum wir das oft aus dem Fokus, aus dem Blick verlieren? Weil wir uns mit allen möglichen Dingen beschäftigen, weil wir alle möglichen Sachen essen, aber nicht das Manna, das er uns gibt. Wir essen Medien, wir essen Facebook, wir essen Instagram, nicht nur jeden Tag, sondern jede Minute und Sekunde. Wir essen alles Mögliche an Zeug. Wollen wir wieder das essen, was uns wirklich gesunden lässt? Kennt ihr diesen Moment, wenn du ins Fitnessstudio gehst und dann sind da diese ganzen durchtrainierten Typen? Und alle, weißt du, und die zeigen es dann auch so richtig. Ja, und hier voll die Muckis am Start und Sixpack am Start. Und in dem Moment spanne ich dann immer alles an und ich denke, vor meinem inneren Auge schaue ich genauso aus wie die. Und dann, das Blöde ist, im Fitnessstudio gibt es so viele Spiegel, dann rennst du am Spiegel. Und das Schlimmste ist, wenn du auch noch so einen Muskelprotz kennst, persönlich kennst, das ist dann richtig hart. Und irgendwie insgeheim sind wir doch immer eigentlich eifersüchtig und neidisch auf die. Ja? Und denken so, man, wieso hat der so ein Body und dem ist alles zugeflogen und ich habe gar nichts und dieses und jenes. Weißt du, du denkst dir vielleicht, hey, warum geht der immer so mit so einer Freude durchs Leben? Warum geht der immer mit so einem Herzen durchs Leben? Ja? Mit so einer Weisheit durchs Leben? Und du fängst an, neidisch zu sein auf die anderen. Aber der Grund ist, weil die Person definitiv mehr Zeit mit Gott verbringt als du. Wenn es wirklich tief ist, echt ist, echte Freude, echte Liebe, echte Geduld, echte Langmut, dann ist es definitiv so. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Also Gott möchte, dass wir Erfolg haben. Gott möchte, dass wir am Ziel ankommen. Wer möchte denn alles Erfolg haben? Kann ich mal Hände sehen? Ihr möchtet alle am Ziel ankommen irgendwann, oder? Okay, gut. Das ist eine gute Einstellung. Manche wollen das nicht mal. Aber was wir oft nicht wollen, ist über das Wort nachsinnen. Ja, ist natürlich. Also ihr seht, Gott möchte uns Erfolg geben, aber von nichts kommt nichts. Natürlich erwartet er, dass wir uns mit dem Manna auseinandersetzen, dass wir über sein Wort täglich nachsinnen. Jeden Tag sollen wir über das Buch des Gesetzes nachdenken. Sinn darüber nach, Tag und Nacht. Und es soll niemals von deinem Mund weichen. Weißt du, was es bedeutet? Manna essen und dann dünstest du Manna aus. Ja, alles, was du tust und was du sagst und wie du riechst, ist Wort Gottes. Wenn Leute mit dir zusammen sind, dann wissen sie, das geht dann denen genauso wie mir in Indien. Ich habe Dinge gerochen, die ich noch nie in meinem Leben gerochen habe. Ja, und ich sage, was ist das? Oh, das ist gut. Ist das Gott? Wort Gottes. Wort Gottes. Jeden Tag brauchen wir das und dann werden wir Erfolg haben. Aber oft ist es so bei uns, wir wollen das, wir wollen Instant-Dinger. Wir wollen sofort Antworten haben. Wir wollen sofort eine Lösung haben. Sofort, sofort, sofort. Wir sind die Sofortgesellschaft. Alles muss sofort geschehen. Aber so läuft es nicht bei Gott. Weil Gott eben nicht nur irgendein Geschäftspartner ist, nicht der Nikolaus ist, sondern Gott ist Gott und er möchte eine Beziehung zu dir. Und deswegen geht es nicht sofort, sondern es geht Tag für Tag, Tag für Tag. Weißt du, dein Erfolg wird so ausschauen. Und nicht so. Das hat Gott nicht im Plan, sondern es ist ein ansteigender Prozess. Wie schaut mein Gebetsleben aus? Wie schaut meine Gebetszeit aus? Ich möchte euch jetzt noch am Schluss einige Tipps geben. Einige Tipps, wie du dein Gebetsleben, deine Zeit mit Gott wieder auf Vordermann bringen kannst. Aber an der Stelle sei gesagt, ich werde euch jetzt ein paar Beispiele geben, ein paar Dinge auch aus meinem Leben, aber das bedeutet nicht, dass du es genau so machen musst. Jeder muss da natürlich seinen eigenen Weg auch finden, weil wie gesagt, es geht hier um eine Leidenschaft und nicht um eine Routine oder einen gewissen Mechanismus da zu entwickeln. Also Nummer 1, das ist das Wichtigste, du brauchst eine Bibel. Also schreib dir das auf oder mach ein Foto davon, die Bibel ist ganz wichtig. Weißt du, so viele Leute kommen zu mir und sagen, hey Manu, wie kann ich Gottes Willen in der und der Sache erkennen? Hey Manu, was soll ich arbeiten? Welche Frau soll ich heiraten? Und überhaupt, wo soll ich hinziehen? Was soll ich machen in meinem Leben? Weißt du was? Ich weiß es nicht. Ganz einfach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung und ich werde auch nicht die Antwort bekommen, sondern du wirst die Antwort bekommen. Aber weißt du was, das Problem ist, wir schauen nicht ins Wort Gottes. Das Wort Gottes wird dir vielleicht nicht sagen, wo du studieren sollst, wird dir auch nicht sagen, was du studieren sollst, wird dir auch nicht sagen, wen du heiraten sollst. Aber es wird dir so viel mehr sagen als das. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns einen gewissen Entscheidungsfreiraum gibt und dass Gott möchte, dass wir mündig werden und göttliche Entscheidungen treffen können. Das bedeutet, zum Beispiel, wo soll ich studieren? Ja, das ist eine Sache. Der Gott wird dir nicht sagen, studiere in Erlangen, sondern Gott wird erstmal an dein Herz gehen und sagen, warum möchtest du überhaupt studieren? Ist es überhaupt gut? Aus was für einer Intention und welchem Motiv entsteht dieser Wunsch gerade? Oder Herr, wann soll ich heiraten? Ja, warum möchtest du jetzt heiraten? Was ist hier die Sache? Und so arbeitet Gott mit uns. Und dann zur rechten Zeit wirst du die richtigen Entscheidungen auch treffen, die göttlich sind und entsprechend seines Willens. Also, und ich glaube wirklich, dass zu 99% jeder von uns dieselben Probleme hat und aufgrund dessen wir alle auch werden Lösungen finden in der Bibel und diese Probleme lösen können. Weil die Bibel sagt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten. Ja, das ist der Wille Gottes für dein Leben, dass du deinen Nächsten liebst. Fang doch da an und geh noch weiter. Liebe deine Feinde, lebe sexuell rein. Ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Vergebe anderen Menschen. Ja, halte die andere Wange hin. Ehre Vater und Mutter. Ja, du fragst dich, was der Wille Gottes ist, schau in die Bibel, dann weißt du, was der Wille Gottes ist. Hör auf, die ganze Zeit nach dem Trick zu finden. Hör auf, in eine Wahrsagekugel zu schauen. Ja, hey, schau mal in die Kugel, schau mal nach, was ich bekomme, was ich machen werde und so weiter. Das ist wunderschön, dass es eigentlich nicht uns gesagt wird. Wie mit Abraham, du musst gehen aus deines Vaters Haus, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hat es Gott ihm gezeigt? Nein. Sondern er ist einfach gegangen, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Aber er ist gegangen. Fang an zu gehen. Das bedeutet, fang an, die Dinge, die Gott in seinem Wort sagt, umzusetzen in deinem Leben. Das bedeutet gehen. 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also Gott wird dich ausrüsten für jedes gutes Werk, ja, egal was du vorhast in deinem Leben. Und deshalb ist die Schrift gegeben, deswegen ist die Bibel gegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Unterweisung. Also die Bibel ist dir gegeben, damit du geistlich gesehen fit wirst. Also jetzt zwei Dinge, die ich mal gemacht habe, immer wieder mal tue und ich wünschte mir, ich würde es viel regelmäßiger tun. Was die Bibellese angeht, hab einen Bibelleseplan. Wer hat alles die YouVersion auf dem Handy? Bibel-App? Da gibt es wunderschöne Bibellesepläne. Wichtig ist, dass du einen Plan hast, den du verfolgst. Dass du nach einem Schema vorgehst. Wisst ihr, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du einfach die Bibel aufschlägst und dir so denkst, was lese ich heute? Und überlässt überlässt alles dieser einen Entscheidung dann. Viel besser ist, im Voraus schon längst eine Entscheidung getroffen zu haben und dann gehst du hin und du weißt, hey, heute werde ich hier weitermachen, wo ich gestern aufgehört habe. Das motiviert einen ganz anders. Und du beschäftigst dich mit einer Thematik oder du beschäftigst dich mit einem Buch, beschäftigst dich mit einer Person. Ich weiß nicht, mit was du dich beschäftigst, aber hab einen Plan. Hab wirklich einen Plan, einen Bibelleseplan. Und du bestimmst das Tempo. Auch an der Stelle wirklich. Wir wollen immer so viel wie möglich dann. Lieber langsam, kleine Schritte machen, kleine Brötchen backen. Es ist so viel besser, eine kleine Portion der Schrift zu lesen, als ewig viel zu lesen und ganz und was alles vergessen zu haben. Dann ist es besser, was Kleines zu lesen, aber dann wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Hab einen Plan. Und der zweite Punkt, also das, was ich auch empfehlen kann, ist, führe Buch über deine Bibellese. Führe wirklich Buch über deine Bibellese. Also es gibt diese vier Schritte. Lese die Bibel, dann reflektierst du oder beziehungsweise sinnst über das Wort nach. Also du stellst Fragen, du hinterfragst die Bibel, du schreibst dir Fragen auf in deinem Büchlein, ja, und du arbeitest richtig mit der Schrift. Du dokumentierst es, du schreibst es auf und dann reagierst du drauf. Du reagierst auf das, was du aufgeschrieben hast. Wenn du nichts schreibst, dann behältst du auch nichts. Ich glaube, es ist wirklich gut, einfach sich Dinge aufzuschreiben. Ich habe letztens die Bibel von meinem Großvater in der Hand gehalten. Ey, da war so viel drin gestanden, da war fast die ganze Bibel war rot. Ja? Also er hat richtig viel reingeschrieben. Gut, wie reagiere ich drauf? Da wären wir beim nächsten Punkt, das ist Gebet. Gebet ist der zweite Punkt. Das brauchst du, um ein lebendiges Leben mit Gott zu haben. Also es ist nicht nur so, dass du einfach ein paar Sachen liest, sondern hab einen Dialog mit Gott. Und wisst ihr was, wenn du liest, die Bibel liest, dich mit seinem Wort auseinandersetzt, er spricht gerade zu dir, was tust du? Du antwortest ihm. Das bedeutet, du stellst Fragen zum Text und du beantwortest diese Fragen für dich und dann entsteht ein Dialog mit Gott. Versteht ihr das? Du nimmst das, was er dir gerade sagt und du fängst an, das wirklich zu Herzen zu nehmen und ihm im Gebet darauf Antwort zu geben. Weil eben die Beziehung mit Gott Gemeinschaft ist. Es ist Gemeinschaft, es ist Reden mit ihm. Also, Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, die Worte, also die Bibel, die soll in euch bleiben. Du nimmst es gerade zu dir, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also, die Worte kommen in dich rein, sie sind in dir und dann fängst du an zu bitten. Fängst an, Gott um das zu bitten, was er dir geben, in seinem Willen. Also du fängst an, auf diese Schrift, auf sein Wort gerade zu reagieren. In Jakobus 4, Vers 3, da heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Zum Beispiel, du liest was in der Bibel und es trifft dich eigentlich gerade total und Gott sagt, hey, in der Sache gehst du nicht richtig. Aber anstatt dann dafür zu beten, sagst du, hey Gott, ich will ein iPad haben. Hey Gott, ich will das haben oder das haben. Und du fängst an, deine eigenen Sachen dazu zu erwähnen. Das ist total unhöflich, auch Gott gegenüber. Du fängst an, in deinen Willen zu bitten. In deinen Willen zu beten. Und du ignorierst ihn völlig. Er spricht gerade zu dir, er offenbart dir gerade was durch sein Wort über dein Leben. Und du fängst an, deine Lieblingswünsche zu äußern. Und dann bist du am Schluss noch sauer, dass er dir das nicht gibt. Also, was ist gut? Es ist gut, wirklich sich mit ihm und seinem Wort zu befassen und entsprechend auch zu beten. Und glaub mir, das wird euer Leben total bereichern und du wirst sehen, er nimmt dich total mit auf eine Reise und du wirst innerlich verändert. Du wirst wirklich innerlich verändert. Wenn du sein Wort nicht nur liest, sondern es wirklich reinlässt und dann Antwort gibst auf das. Und nicht nur Antwort im Sinne von, Gott, ich antworte dir jetzt mit meinen Worten, sondern ich antworte dir mit meinem Leben. Ich werde es auch wirklich umsetzen. Der nächste Punkt ist Zeit. Zeit ist so, so kostbar. Hat jemand eine Prioritätenliste? Kennt ihr das? Prioritäten zu haben? Ich habe auch immer Prioritäten. Und wenn wir jetzt so eine Prioritätenliste machen, dann sollte doch Gott eigentlich an oberster Stelle stehen, oder? Aber wisst ihr was? Das, was an oberster Stelle in deinem Leben steht, ist das, womit du am meisten Zeit verbringst. Und ich rede jetzt nicht von der Arbeit in 8 Stunden, die du definitiv hast oder Schule oder so, sondern ich rede von dem, wo du wirklich Zeit verbringen möchtest mit. Und denk mal echt drüber nach, wie viel Zeit gibst du Gott? Oder am Herzen, also oder beziehungsweise du kannst es an der Zeit und auch am Geld sehen, wie dein Herz ist für die jeweilige Sache. Aber weißt du, dass Zeit eigentlich viel, viel wertvoller ist als Geld? Für mich wäre es jetzt so viel leichter, jedem hier 20 Euro zu geben, als 20 Minuten mehr, dass du dann 24 Stunden und 20 Minuten hast heute. Das ist mir unmöglich. Weißt du, Geld kannst du verdienen und ausgeben. Zeit kannst du dir nicht verdienen, sondern du kannst es eigentlich nur ausgeben. Und allein deshalb ist Zeit so viel wertvoller als Geld, weil es einfach verschwindet. Wie benutzt du deine Zeit? Gibst du Gott noch Zeit? Oder nehmen wir das Beispiel, ich geb jedem hier 20 Euro. Es ist leichter, als jedem 20 Minuten von meiner persönlichen Zeit zu geben. Ja, dass ich mich mit jedem jetzt hinsetze und 20 Minuten verbringe. Wir sehen, Zeit ist mega, mega wichtig und mega kostbar. Wofür verschwendest du deine Zeit? Hast du noch Zeit mit Gott? Psalm 63, Vers 2, da heißt es, Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. In einer anderen Übersetzung heißt es, in der Früh, Gott, will ich dich suchen. In der Früh will ich dich suchen. Du gibst Zeit, du gibst Gott Zeit. Wie viel Zeit, kann ich dir nicht sagen. Das musst du dann schon selbst entscheiden. Aber gib ihm genug Zeit, nicht nur ein paar Minuten, 2 Minuten pro Tag oder so, weil da kann überhaupt kein Gespräch entstehen. Geh mal wieder auf ein richtiges Date mit Gott und verbring richtig Zeit mit ihm. Und der letzte Punkt ist Stille. Eine stille Zeit brauchst du. Und ich glaube, die Stille ist das Schwierigste von allen. Bibel ist easy, wir haben eine Bibel am Start, ja. Gebet geht auch, Zeit haben wir auch, aber dass es mal still um uns rum wird, das ist richtig, richtig hart. Das bedeutet nicht nur deine Zimmertür zu verschließen und alles um dich rum auszuschalten, sondern auch mental im Kopf deine Tür zu schließen für alles andere, was da rein will. Alle Gedanken, die da rein wollen und dich ablenken wollen. Weißt du, in der Zeit, wo es still werden sollte und du mit Gott bist, dann möchtest du sogar die unmöglichsten Dinge tun. Du willst auf einmal sogar aufräumen und Geschirr abspülen und was weiß ich was machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Psalm 46,11 heißt es in der Luther-Übersetzung, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Weißt du, wenn alles um dich herum still wird und wenn du wirklich mal, und das möchte ich dir wirklich mitgeben, stille Zeit bedeutet nur du, und deine Bibel. Und nicht mehr. Nicht mehr. Wirklich. Ich weiß, es ist so schwer für uns, mal wirklich still zu werden. Wir kennen das überhaupt nicht mehr, weil wir ständig was um uns herum haben. Ständig prasselt irgendwas auf uns ein. Und glaub mir, hey, wenn du mal 5 Minuten still bist, die Zeit vergeht, als wäre es eine Stunde oder so. Und du denkst so, boah, ey, soll ich das jetzt jeden Tag mit Gott so haben? Ja, es ist gut, mal in die Stille zu gehen. Ich kann mich noch erinnern, ich war jetzt vor kurzem mit der Blanca essen und dann haben wir haben Burrito gegessen und dann hat sie sich richtig beschwert über mich, weil ich ständig auf mein Handy geguckt habe und irgendwelche Nachrichten angeschaut habe oder irgendwelche, keine Ahnung, News, Sportnews und UFC-News und was weiß ich was. Und dann war sie richtig angepisst. Sie so, ey Manuel, wie kannst du die ganze Zeit, ey, hallo, ich bin auch noch da. So ich so, ja, ich weiß, Schatz. Schmeckt das Essen gut? Völlig abwesend. Ablenkung hat wirklich beeinflusst wirklich in negativer Weise die Beziehung mit der Person, mit der du gerade zusammen bist. Es raubt wirklich Qualität. Und langfristig gesehen wird es richtig deine Beziehung kaputt machen. Deswegen, wenn du mit Gott zusammen bist und ständig abgelenkt wirst, ständig irgendwas anderes auf einmal deine Aufmerksamkeit bekommt, das wird deine Beziehung langfristig zu Gott kaputt machen oder zumindest wird sie gewaltig an Qualität verlieren. Also, wir können nochmal alles an die Wand werfen. Bibel, Gebet, Zeit, und Stille. Das sind die Dinge, die du wirklich brauchst. Und jetzt zum Schluss sei gesagt, die Grundlage jeder Beziehung ist nicht Routine, sondern ist immer Leidenschaft. Die Grundlage jeder Beziehung ist Leidenschaft. Brenne für deinen Gott. Fang an wieder zu brennen für ihn, weil er brennt für dich. Und glaub mir, wenn du Zeit mit ihm verbringst, dann tust du ihm keinen Gefallen, sondern du nimmst dir das, was du wirklich zum Leben brauchst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir haben jetzt noch genau 15 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, wo wir in die Anbetung gehen. Und ich möchte, dass du wirklich vor Gott gehst und fang du bei A an. Wenn du bei A stehst, fang bei A an. Fang an zu beten. Fang an wirklich, ihn darum zu bitten, dass er wieder ein neues Feuer in deinem Herzen anzündet für ihn. Wenn du ihn überhaupt nicht kennst, fang an zu beten. Herr, ich möchte dich kennenlernen. Zeig dich mir. Fang an wirklich da, ich bin mir sicher, dass einige Punkte dich berührt haben. Fang an wirklich jetzt damit zu Gott zu gehen. Und ich bitte dich darum, dass du das heute nicht vergisst, sondern dass du damit weitermachst. Wenn du heute heimgehst, beende den Tag mit Gott. Wenn du heute heimgehst, dann sprich zu ihm. Ess das Manna, damit du gesund wirst. Wisst ihr, ich habe am Anfang der Predigtserie und immer wieder habe ich das gesagt, dieser Slogan, diese Kernaussage, die Lösung des Problems ist nicht die Lösung des Problems, sondern Gott zu finden ist die Lösung des Problems. Deine tägliche Zeit mit Gott ist so, so wichtig, damit dein Leben gelingen kann. Und vielleicht wirst du das niemals ergreifen, niemals verstehen, weil du es nie gemacht hast. Aber ich hoffe, dass du heute eine Entscheidung triffst, dass du es machst, dass du dich aufmachst und ihn täglich suchst. Weil ihn zu finden, das ist die Lösung deiner Probleme. Und Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und Vater, ich bete, dass du Herzen aufschließt. Du hast die Schlüssel zu jedem Herzen. Herr, worüber wir reden heute, das ist nicht irgendwie Spaß, das ist nicht, das ist keine Hobbygeschichte, sondern es geht um dich, Gott. Es geht um den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es geht um den, der ewig ist. Es geht um den, der vollkommen ist. Und es geht auch vor allem darum, wo ich mein Leben in der Ewigkeit verbringe. Herr, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Wenn dieses Leben aufhört, möchte ich dich sehen. Und möchte ich Gemeinschaft mit dir haben, Gott. Aber Herr, ich bete, dass heute schon Himmel auf die Erde kommt. Ich bete, dass heute der Himmel in die Herzen hineinkommt. Herr, ich bete, dass du eine neue Leidenschaft entfachst für deiner selbst. In Jesu Namen.